Heute gibt es gleich drei echte Spezialitäten bei Echtgeld TV. Eine italienische Beteiligungsperle und zwei Energiewende-Player fürs Depot. Ich spreche mit Stammgast Matthias Schmidt über Ital Mobiliare. Eine Holding mit starken Marken, viel Cash, neuem Dividendenversprechen und vor allem einem richtig massiven Abschlag auf den inneren Wert. Dann 2G Energy, Hersteller von Blockheizkraftwerken und Großwärmepumpen mit stark wachsendem Geschäft. Kurzen Dämpfer durch eine ERP-Umstellung, aber großen Chancen bei Rechenzentren, Biogas und Netzstabilisierung. Und zum Schluss Energiekontor, Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit wertvollem Eigenbestand, einigen unschönen Projektverschiebungen, aber auch der Chance auf eine sehr spannende Bewertungsperspektive in Richtung 2028. Wenn du wissen willst, ob und warum ich bei Ital Mobiliare zukaufe, 2G Energy behalte oder bei Energiekontor einsteige, dann bleib jetzt dran, abonniere den Kanal und schreib uns gerne deine Fragen und Kommentare in den Kommentarbereich. Und bevor es losgeht, ein paar Risikohinweise vom Chief Economist von Scalable Capital, Christian Wieröl.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nachdem jetzt auch der Disclaimer hinter uns liegt, hallo Matthias.
Hallo Tobias.
So, schön, dass wir wieder reden, beziehungsweise ich ja eigentlich jetzt dieses Mal beredet werde, wenn man so will. Denn wir haben uns drei Aktien ausgesucht, die du zum einen bereist hast, zum anderen besucht hast und zum wieder anderen hier auch schon vorgestellt hast. Und darum soll es in der heutigen Ausgabe gehen. Wir reden über Ital Mobiliare, wir reden über 2G Energy und über die Energiekontor. Also von daher eine thematische Zweiteilung, wenn man so will. Einmal eine Beteiligungsfirma und das andere Mal so der Check, ob die Energieposition in meinem Immobilienaktiendepot bei Scalable eben Zuwachs bekommt. Und damit fangen wir jetzt direkt an. Denn Matthias ist ja verreist und als Matthias verreist ist, ist er vor allen Dingen über die Alpen rübergefahren und ward dann gesehen beim Capital Markets Day der Ital Mobiliare. Und da vielleicht erzählst du einfach mal von deiner Reise dahin, von den Ereignissen dort und vor allen Dingen auch, was wir da jetzt gerade sehen, zumindest die Leute, die das Video gucken.
Ja genau, also es war Anfang Oktober, hat Ital Mobiliare zum ersten Mal seit 2017 wieder einen Capital Markets Day gemacht in Mailand. War noch richtig schönes Wetter, also so 4, 25 Grad, war toll. Ich habe noch ein paar Tage Urlaub in Mailand mit meiner Tochter rangehängt. Und wir haben natürlich auch mal eine der Firmen, an denen Ital Mobiliare ist, besucht. Das ist hier die Santa Maria Novella, Parfümladen, haben auch ein bisschen für Umsatz dort gesorgt. Und ja, das eine dann, wenn wir weiter im Bildchen, dann sehen wir, wo es der Capital Markets Day war. Und zwar.
Ich meine, bei dem Bild, bevor wir zu dem Capital Markets Day gucken, muss man ja immer auch nochmal sagen, diese Santa Maria Novella ist eben offenbar 1221, also 1221 gegründet worden, also schon sehr, sehr lange aktiv.
Das müsste die älteste Apotheke Europas oder gar der Welt sein. Und es war, wie gesagt, erst eine Apotheke und ist dann im Prinzip, also diese starke Markenname, diese starke Tradition, haben sie quasi genutzt, um daraus eine Edelparfümerie zu machen. Und die ganzen Zutaten wurden alle schon immer, also ursprünglich oder Hauptsitz ist Florenz. Also wenn ihr in Florenz seid, geht dort unbedingt mal ins Stammhaus. Das muss ein Erlebnis sein. Also das ist auch eine Geschichte, die ich die nächsten Jahre mal nachholen werde. Wir waren nur in Mailand, also weil der Capital Markets Day in Mailand war. In Mailand haben sie zwei Niederlassungen. Aber die ganzen Kräuter, die sie für ihre Dinge verwenden, werden alle im Umland von Florenz im Prinzip angebaut. Es werden keine Zusatzstoffe, Tierversuche und so weiter. Das Ganze findet alles nicht statt. Die haben also das Ganze diese Tradition genutzt, um daraus eine starke Marke eben aufzubauen, die auch gut wächst. Ja, und das ist eine ihrer großen Beteiligungen, die sie da aktiv eben vorantreiben.
Und dann ging es zum Capital Markets Day, 9. Oktober, steht hier auch noch auf der Stellwand. Und der zeichnete sich vor allen Dingen dadurch aus, dass er auch in einer sehr, sehr spannenden Lokation standfand, die dann auch zu beeindruckenden Bildern, die wir gleich noch zeigen, geführt hat. Aber hier kam man dann eben an und da war dann schon mal so eine kleine erste Ausstellungsfläche sozusagen.
Genau, das war in der Villa Clerici und da hat Santa Maria Novella im Prinzip auch Produkte ausgestellt. Daneben waren auch andere Marken da, also es gab zum Beispiel den Kaffee von Café Bourbon. Dann gab es beim Mittagessen Schinken von Capitelli, extrem lecker, gehört eben auch zu Italmobiliare. Dann hatte, ich glaube, Techniker war es noch, die im Prinzip ihre Sportartikelgeschichten ausgestellt haben. Also das Ganze waren auch Produkte eben zu sehen. Und gleichzeitig waren eben von jeder dieser Beteiligungen waren die Vorstände da. Und man hatte den ganzen Tag über eben auch in den Pausen Zeit, mit denen über ihr Geschäft speziell zu reden. Und das hat einfach einen sehr, sehr guten Einblick oder ein Gefühl dafür gegeben, wer eigentlich hier aktiv ist in den Firmen und wer ja diese Firmen leitet und wo sie mit diesen Firmen hinwollen.
Genau, und während es in Omaha ja immer so ist oder so war, muss man ja jetzt sagen, dass Warren Buffett und lange Jahre eben auch Charlie Munger darüber gesprochen haben, was sie so gemacht haben, ist es bei Italmobiliare ja ganz offensichtlich auch so, dass man vor allen Dingen auch die Unternehmen selbst zu Wort kommen lässt, sprechen lässt. Und wenn wir über die Unternehmen, die zu Wort kommen, sprechen, vielleicht ein paar Worte, Matthias, zu dem Portfolio und der Art und Weise, wie eine Italmobiliare investiert, auch diversifiziert, was Schwerpunkte sind, bevor wir dann mal mit dir zusammen quasi in diesen Raum reingehen.
Also der erste große Block nennt sich Portfolio Companies. Das sind nicht notierte Gesellschaften, an denen Italmobiliare in manchen Fällen 100%, manchmal auch, sagen wir, 95% hält. Also in der Regel ist es Management oder häufiger ist es Management noch mit einem kleinen Anteil beteiligt. Das ist natürlich auch ganz gut, dass sie weiterhin dort Skin in the Game mit haben. Und ganz wenige, also ich glaube, Techniker ist so eine Firma, wo sie dann, ich glaube, nur 40% haben, aber in der Regel haben sie die Mehrheit an den Geschichten und die Holding an sich unterstützt diese Firmen bei ihrer Entwicklung, häufig auch beim Thema internationale Expansion. Es sind, mit wenigen Ausnahmen, sind es italienische Firmen, also italienischer Mittelstand quasi und der erhält Kapital und Know-how-Unterstützung von der Holding. Dann haben sie das Thema Private Equity und dort ist die hauptagierende Firma ist Clesidra. Clesidra ist ein Manager von Private Equity Fonds. Der gehört ihnen. Das heißt also, sie verdienen einerseits über den Weg und dann das andere unter Other Investments sind auch Co-Investments. Das heißt, wenn Clesidra zum Beispiel für die Fonds ein Investment auftut, kann es auch sein, dass Italmobiliare dort als Co-Investor mit auftritt oder auch in den Fonds als Co-Investor mit drinnen ist teilweise. Und daneben gibt es noch den Positionen Liquidität und Listed-Geschichten, also alles, was im Prinzip relativ marktmäßig bewertet werden kann. Sie hatten zum Beispiel bis vor kurzem noch einen Anteil an der Mediobanca. Das kommt aus ihrer Geschichte her. Also Italmobiliare war bis 2016/17 die Holding, hatte den Hauptanteil, ihr Hauptvermögen war die Beteiligung an Italzement. Diese wurde dann an Heidelberg Zement verkauft und der Cash wurde genutzt, um eben die heutige Italmobiliare zu bauen als Beteiligungsgesellschaft. Und aus der Zeit sind einige kleinere notierte Geschichten dabei. Also wie gesagt, die Mediobanca war eine so eine Sache und die hat man zum Beispiel jetzt sehr gut im Sommer verkauft, als eine Übernahmespekulation um die Mediobanca entstanden ist und man einen guten Kurs bekommen hat, ist man dort ausgestiegen. Es ist auch noch eine ordentliche Portion Cash. Also das Ganze müsste über 200 Millionen wert sein. Also wir reden von 2,2 Milliarden Net Asset Value, 1,2 Milliarden ist etwa der Börsenwert und allein 200 Millionen rum sind in Cash und in kurzfristig liquidierbaren Geschichten. Und dieses Geld steht natürlich auch zur Verfügung, um das Wachstum der Portfolio Companies quasi zu unterstützen. Und das habe ich auf dem Capital Markets Day von den Leuten gehört, dass sie sehr froh sind, so einen Partner an der Seite zu haben. Also es ist einmal bei der Casa de la Salute, das ist ein Betreiber von kleinen Kliniken oder medizinischen Zentren. Kliniken ist übertrieben, glaube ich jetzt. Und das Wachstum ist in dem Tempo nur möglich, weil Ital Mobiliare im Hintergrund mit den Finanzen steht und im Prinzip bereit ist, dieses Wachstum zu finanzieren, ja. Oder auch der Vorstandschef von Bene Assicuranze, das war ein richtig cooler Typ. Der hat auf Italienisch präsentiert, wir haben es ins Englische übersetzt oder verdolmetscht bekommen, aber der hat mit voller Leidenschaft eines Italieners präsentiert. Und das mag ich einfach, wenn du die Leute nicht ins Englische zwingst, wo im Prinzip ihr Feuer verloren geht, sondern wo sie wirklich in ihrer Muttersprache das Ganze präsentieren können. Und er hat das dritte Mal schon gegründet. Er hatte zweimal, der ist schon um die 60. Also er hatte schon zweimal erfolgreich gegründet und immer wieder über Konstellationen seine Firmen abgeben müssen oder dann an Versicherungskonzerne etc. abgegeben. Und jetzt mit Bene ist er froh, dass er mit Ital Mobiliare einen Großaktionär, vielleicht demnächst noch einen größeren, weil da wurden ein paar Anteile verschoben, im Rücken hat und quasi sein Ding durchziehen kann, dass die im Prinzip ihm auch den Rücken frei halten, sage ich mal, und machen lassen. Also das ist, glaube ich, der Eindruck gewesen, dass die operativen Firmen sehr viel machen dürfen und auch eine gewisse Freiheit einfach dort haben, sich zu entwickeln. Und gleichzeitig im Prinzip Unterstützung bekommen, wenn sie Unterstützung brauchen und auch die Finanzstärke der Holding im Hintergrund haben.
Ja, aber was speziell ja auch wirklich erwähnenswert ist, ist diese Geschichte, die du eben schon so ein bisschen aus dem Kopf zitiert hast. Ich hatte die Folie dann dazu eingeblendet, will die Zahlen hier nochmal kurz durchgehen. Dieses ganze Thema Portfolio Companies mit den knapp 1,5 Milliarden an Bewertungen, 1,475, um da präziser zu sein, das entspricht dann eben schon mal 35 Euro pro Aktie. Und dann kommen eben noch die Other Investments, die Private Equity und die Real Estates mit dazu, die sich auf 519 addieren und 519 wiederum an Wertansatz geteilt durch 42 Millionen Aktien entspricht dann nochmal etwas über 12 Euro pro Aktie. Und die Aktie notiert ja im Moment bei 28 Euro in etwa. Gleichzeitig hat die Firma aber noch 200 Millionen Euro Cash rumliegen. So, und wenn wir das wiederum durch 42 Millionen teilen, dann sehen wir also auch noch, dass eine 5 Euro Cash-Position pro Aktie mit dabei ist. Also die Aktie in einer Nettobewertung quasi zu 23 notiert.
Bei 47 Net Asset Value, wenn du den Cash auch beim NAV abziehst, ja.
Genau, und das ist eben schon eine Situation, wo man sagen muss, da scheint ja dann extrem starkes Misstrauen zu sein. Oder wie muss ich das verstehen, Matthias?
Ja, aber es ist häufig so, dass Holding-Companies mit Abschlag gehandelt werden. Und es gibt keinen Grund meiner Ansicht nach dafür. Nämlich die letzten Verkäufe, die sie gemacht haben, haben sie alle zum oder über dem NAV verkauft in den letzten zwei Jahren. Aber einer dieser Gründe ist, was ich immer nenne, Ital Mobiliare ist eine not-screenable Company. Wenn du Ital Mobiliare die aggregierten Konzernzahlen nimmst, dann kommt bei den großen Suchmaschinen, wirst du die nicht als attraktiven Treffer finden. Was du machen musst, du musst hergehen und jede einzelne Position, die sie besitzen, so wie du es mit deinem Depot auch machen würdest, du schaust dir jede einzelne Firma im Prinzip an.
Oder so, wie wir jetzt alle gemacht haben.
Genau. Und das ist im Prinzip ein ganz wichtiger Punkt. Man muss dort tiefer einsteigen, man muss sich die Firmen anschauen, muss sehen, was sie machen und welche Entwicklung oder Entwicklungsmöglichkeiten, dass diese Firmen eben haben.
Also hundertprozentig, aber das hatten wir ja eigentlich auch beim letzten Mal, denn wir sprechen ja zum zweiten Mal über dieses Unternehmen. Und als wir beim ersten Mal gesprochen haben, da stand die Aktie so bei 26,35 Euro, also ein Tick niedriger, ist jetzt seitdem 6% gestiegen, was ich deswegen besonders gut nachvollziehen kann, weil ich sie eben damals im Januar des Jahres 25 auch schon gekauft habe. Aber du hast ja gesagt, Anfang Oktober war dieser Capital Markets Day, ne? Capital Markets Day war hier so, dann ist die Aktie im Zuge der vielleicht Nachbetrachtung erstmal auch noch weiter gestiegen auf über 33, aber hat seitdem eben einigermaßen deutlich abgegeben, fast bis zu meinem Kaufkurs zurück und notiert jetzt eben wieder bei 28 Euro. Was ist da aus deiner Sicht der ausschlaggebende Punkt für gewesen?
Klar. Erstmal, du darfst nicht vergessen, es gab noch 90 Cent Dividende in der Zeit. Also das ist ja auch schon recht.
Kontrolliere ich doch gleich mal. Ja, hier ist was gekommen, das stimmt, 45 Euro.
Ist ja auch Geld.
Ja, 100 pro.
Also da schütten sie recht gut aus. Und ja, ich glaube einfach, dass sie vor dem Capital Markets Day, das hat gezeigt einfach, sie haben natürlich viele Leute angesprochen, dass sie das und eingeladen. Und viele haben dann angefangen, sich in der Vorbereitung auf so einen Tag intensiver mit der Firma zu beschäftigen und haben gesehen, was sie haben. Ja, was danach kam, ich meine, könnte sein, dass auch die Q3-Zahlen dem einen oder anderen, wir sagen, war vielleicht doch nicht ganz so gut und der kurzfristig auch wieder raus sind, weil sie einfach einen guten Schnitt gemacht hatten. Weil was im Q3 eine Firma, die, wenn man es anschaut, ein bisschen, oder ich sage mal, die größte Beteiligung, das ist Café Bourbon. Die sind Marktführer in Italien bei diesen Single-Served-Kaffee-Geschichten und Nummer 6 weltweit und expandieren auch weltweit stärker. Der Umsatz ist im dritten Quartal gut gestiegen. Also in den ersten 9 Monaten ist er um 11,3% gestiegen. Aber wir haben beim EBITDA 33,9% Rückgang gesehen. Warum? Weil der Kaffeepreis extrem stark war in diesem Jahr. Und natürlich, wenn du einen hohen Rohstoffpreis hast und das Ganze nur langsam oder vielleicht auch manchmal nicht unbedingt alles weitergeben willst, weil langfristig willst du dir eine stabile Kundschaft aufbauen und gibst eben nicht unbedingt jeden Preisanstieg bei der Rohware sofort weiter. Ja, das kann sein, dass das ein bisschen da verunsichert hat auch jetzt. Aber prinzipiell ist das eine Geschichte, die ist mit dem die Entwicklung von der Kaffee über Bonn ist langfristig angelegt. Sie haben in Italien, wie gesagt, sind sie die Nummer 1. Jetzt geht's USA, Europa ran. Ihr könnt auf Amazon mal Café Bourbon eingehen. Schaut euch die Bewertungen an. Das ist ein Riesentreiber für die gewesen. Also über Amazon in die europäischen Nachbarländer eben zu verkaufen. Und dann hier bei uns zum Beispiel bekommt man es inzwischen in der Metro. Also das heißt, da ist der Weg vorgezeichnet, dass hier weiter ins europäische Ausland und in Amerika eben auch expandiert wird.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Wie hast du dich denn nach dem Capital Markets Day positioniert? Du hast deine Position final aufgebaut.
Also ich hatte nochmal die 50% dazugekauft und zwar aber im April schon, nicht vor dem Capital Markets Day und nicht inzwischen ist es außerhalb der Sondersituation, ist Edel Mobiliare meine größte Depotposition, knapp vor der Danaher inzwischen sogar. Also davor habe ich noch 3 Sondersituationen, aber eigentlich von den klassischen Langfristinvestments ist Edel Mobiliare meine größte Position inzwischen. Und ich hatte muss April, Mai gewesen sein, als uns Mr. Trump hier mit Kaufkursen beglückt hat. Nehmen wir es nochmal positiv, muss man nicht immer negativ sehen. Da habe ich.
Er hat einen vergünstigten Einstieg ermöglicht.
Ja, genau, da bin ich, 24 oder um den Dreh habe ich nochmal Also mein Durchschnittspreis liegt bei 24,55 oder so. Also die ersten habe ich vor 2,25 Jahren gekauft. Da gab es vor allem bei der ersten Ladung hatten wir 3 Euro Dividende bekommen in 2024, weil da gab es eine Sonderdividende. Und dann nochmal, also 3,90 € habe ich inzwischen bei den ersten 2/3 meiner Position an Dividende eingesammelt noch. Und das ist denke ich, ganz gut. Vielleicht da, wo wir beim Stichwort Dividende sind, da hat Carlo Besendi, der Vorstandschef, auf dem Capital Markets Day eine interessante Änderung bekannt gegeben. Also bisher war es so, dass sie, glaube ich, 1,5% vom NAV fix als Dividende gezahlt haben und dann immer abhängig von, wenn einzelne Verkäufe waren. Das hat immer mal dazu geführt, dass dann in einem Jahr eine hohe Sonderdividende da war. In Zukunft soll es so sein, dass es eine Basisdividende von 2% vom NAV gibt. Also bei 52,20 € heißt es irgendwo zwischen 1 und 1,10 € können wir nächstes Jahr an Dividende erwarten. Und beim aktuellen Kurs sind es ja immerhin schon mal 3,7%. Also es ist schon eine ordentliche Dividendenrendite, die natürlich dadurch entsteht, dass der Aktienkurs deutlich niedriger als der NAV ist.
Genau. Und solange das so ist, kann ich ja auch meine Position dann einfach mal weiter aufstocken. Das kann ich aber nicht mehr im Baderbroker. Ich nehme ja diese Sendung mit Matthias am 1.12. auf, um 17.25 Uhr. Und da hat eben etwas begonnen, was uns in den letzten Wochen ja schon mehrere Male begleitet hat, nämlich der Depotumzug hin zum Scalable Broker. Das heißt, was ich jetzt noch machen kann, ist seit heute, dass ich Käufe eben nicht mehr beim Broker bei der Baderbank durchführe, sondern beim Scalable Broker, wo ja auch schon Geld liegt. Und da kann ich im Grunde meine Depotposition jetzt einfach auch nochmal so machen, dass ich hier sage, ich kaufe die gleiche Positionsgröße nochmal mit hinzu. Wir werden dann nach dem Übertrag auch sehen, dass das schön zusammengefügt wurde. Und hier gebe ich dann doch ein Limit mit ein. 28,15 ist der Briefkurs. Hier wird es auch so angegeben, aber falls dann eben mal die Stücke weggehen, dann hätte ich es ganz gerne auch zu dem Kurs gekauft. Also hier jetzt dieser Kauf durchgeführt, 28,15 steht, jetzt wird wieder der Mittelkurs zwischen Geld- und Briefkurs genommen, also 28,10 und damit ist die Aktie jetzt in einer weiteren Position Bestandteil des Echtgeld-TV-Depots, was es dann in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen übersichtlicher aufbereitet gibt geworden. Aber wir können Ital Mobiliare nicht abschließen thematisch, Matthias, ohne uns noch zwei Bilder angeschaut zu haben. Ich habe hier mal die Köpfe rausgeschnitten und nur in einen Saal nach oben hin das Foto von dir abgeschnitten und ansonsten auch mal so diese Präsentationsatmosphäre hier mitgenommen, zu der du noch ein bisschen was sagen kannst.
Ja, also das war, ich sag mal, mehr Gold als sonst was an den Wänden im Palazzo Clerici. Und das ist das Schöne am Mailand. Die haben relativ viele dieser historischen Lokalitäten, die dann auch entsprechend herausgeputzt sind. Und es war einfach ein toller Rahmen. Und was mir besonders gefallen hat, einfach die Nähe zu den Managern, die in den einzelnen Firmen die Entscheidungen treffen. Man hat in den Pausen wunderbar sich mit dem einen oder mit anderen unterhalten. Mit dem Chef von Café Bourbon haben wir geredet, mit dem Chef von Bene Assicuranze. Die haben dann vor allem auch, also ich sage mal ganz ehrlich, die haben relativ frei geredet, weil sie es eigentlich nicht gewohnt sind, mit Kapitalmarkt zu reden. Also sonst, wenn du mit Vorstandschefs redest von der börsennotierten Firma, sind sie ja häufig sehr zurückhaltend mit dem, was sie sagen und abwägend irgendwo. Und ich fand es einfach eine relativ freie Atmosphäre, also dass da relativ frei erzählt worden ist, auch mal, wo es Probleme gab, wie sie es gelöst haben und wie sie Sachen angehen und wie sie Sachen denken, ohne da jetzt vorher genau das Wording sich zu überlegen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und wir waren dann eine ganze kleine Delegation von 8 Leuten aus Deutschland, weil bei 100 Besuchern, die alle die Aktie im Depot haben und verfolgen. Und das hat Spaß gemacht, das so auch in der Gruppe ein bisschen zu besprechen und dann auch einen wunderschönen Tag einfach zu haben, und sehr viel über die Firma zu erfahren. Und das finde ich ja immer wieder wichtig, wenn man sich so informiert, zu den Firmen hingeht, auf eine Hauptversammlung geht, mit den Akteuren dort spricht. Das gibt mir einfach deutlich mehr Vertrauen und mehr Ruhe beim Investieren. Und irgendwann kommen dann, so wie es eben im Frühjahr war, wenn dann Trump oder irgendwas anderes passiert, die Kurse spielen verrückt, man hat dann ein gewisses Vertrauen darin, was man hat, was man besitzt, dass man wirklich Anteile an Unternehmen besitzt. Und das ist das, was dieses Wissen oder dieses Vertrauen, das ist so vielen Leuten inzwischen verloren gegangen, die einfach nur noch mit den Zahlen auf dem Handy oder auf dem Computer rumspielen und gar nichts mehr sehen, was das eigentlich dahinter ist, dass das eine Firma ist mit Mitarbeitern, mit Produkten, mit Assets wie Immobilien oder sonst irgendwas. Und das ist, glaube ich, ganz wichtiger Punkt, was die Psychologie beim Investieren betrifft. Nämlich, es werden auch wieder Zeiten kommen, in denen die Kurse im Prinzip wackeln, dem alle wieder Angst haben, aus den Märkten rausgehen und diejenigen, die dann wissen, was sie haben, die bleiben eben gestärkt dabei und haben vielleicht sogar den Mut, eben zuzukaufen.
So, und dann sieht man hier auf dem Bild ja auch einiges, was also zumindest ich noch aus meiner Jugendzeit kenne, also die Blizzard-Skier, die bin ich selber gefahren, gerne auch mit Nordica, nicht mit Skiern, sondern mit Nordica-Skischuhen bin ich der Meinung, dass ich mal hatte. Moonboots hatte ich nie getragen. Ich habe sowieso immer große Füße gehabt und große Schuhe. Da musste ich mir noch zusätzlich diese Riesenteile kaufen. Aber auch Rollerblades ist ja alles ein Thema. Das ist dann also alles mit ein Bestandteil eines Italmobiliare-Investments, dass man bei diesen mehreren Firmen dann eben auch investiert ist.
Genau, das ist bei Techniker. Ich glaube, 40% halten sie an Techniker. Da kann es durchaus sein, dass jetzt im Übrigen Olympische Winterspiele in Italien im nächsten, jetzt im Winter, dass vielleicht auch in diesem Zuge da mal ein Exit kommen kann. Das ist einer der Kandidaten, der potenziell auf Sicht der nächsten 6-12 Monate, vielleicht auch ein bisschen länger gestreckt, durchaus ein Exit-Kandidat ist.
Ja, und ansonsten ist bei dem Unternehmen eben aus meiner persönlichen Sicht einfach wirklich nochmal mit einigermaßen einer Penetranz hervorzuheben, dass wir hier eben ein Unternehmen haben, was dramatisch unter seinem inneren Wert notiert und man da eben auch mal wieder eine Möglichkeit hat, sich bei einem solchen Unternehmen zu beteiligen, b, davon zu profitieren, dass man dann darauf achtet, stärker an den Kapitalmarkt auch zu kommunizieren, wie der Capital Markets Day jetzt eben zeigt, man, wie gesagt, sehr, sehr günstig reinkommt. Und die abschließende Frage, die ich da natürlich auch noch loswerden muss, Matthias, wenn man so niedrig bewertet ist, dann gibt es ja eine ganz, ganz klare Art und Weise, wie man beispielsweise auch Liquidität verwenden kann, was man natürlich zum einen zum Aufkaufen und zum Einkauf neuer Beteiligungen hat. Aber es gibt ja eine sehr naheliegende Investition für Italmobiliare mit diesem Geld und das ist der Rückkauf eigener Aktien, denn sie kommen ja sehr, sehr günstig ran über die Börse. Was machen Sie da in den nächsten Monaten und Jahren?
Genau, da haben Sie einen kleinen Aktienrückkauf bisher in diesem Jahr gemacht. Das Ganze sollte vor allem erstmal auch eine symbolische Geschichte sein und auch zeigen, hey, wir haben es auf dem Schirm, wir machen es. Da wird auch wohl demnächst noch mehr kommen. Und parallel dazu hat im Übrigen auch der große Aktionär, der Carlo Besenti, in diesem Jahr Insiderkäufe gemacht. Also auch das, der war im April, Mai, als der Kurs so im Keller war, war er bis 21, 22 Euro im Tief. Da hat er beherzt zugegriffen und das sind also beides positive Signale. Da soll auch Rückenwind herkommen. Nur sie müssen, die Liquidität ist am Kapitalmarkt, also 50% hat Besenti und Family, dann hat die Aufsichtsratschefin noch was, dann hat die Meteobanca noch einen Anteil, wobei es durchaus sein kann, wenn der Kurs irgendwann mal deutlich näher am NAV ist, Meteobanca auch dafür sorgt, dass eben Liquidität dann in den Markt kommt, also ihre Anteile abbauen, weil das Problem ist, dass der Free Float halt gemessen an anderen Größenordnungen einfach noch relativ überschaubar ist, ja. Ich weiß nicht, außer jetzt 25 oder 30% von der Aktie. Also wir reden dann hier von 400 Millionen Free Float. Da wünschen sich einige Fonds und so weiter natürlich noch mehr, um ohne oder geräuschlos, sage ich mal, rein und raus zu können. Ja, aber vielleicht sind die Aktienrückkäufe da auch ein Weg dorthin. Die verknappen zwar erstmal die Aktie, aber die bringen den Kurs hoch und dann auch vielleicht dazu, dass Mediobanca irgendwann mal reduziert und dann wieder Liquidität eben im Markt zur Verfügung stellt.
Weißt du, was bei dem Unternehmen so im Jahr ankommt? Also wenn ich jetzt hier diese Übersicht habe, ich kann ja auch mal bei 30.09.2024 gucken. Da sind ja die Financial Assets noch deutlich höher gewesen. Also von daher, da sind sie ja schon runtergegangen. Also Dividende fließt aus dem Unternehmen ab, aber es müsste ja auch in irgendeiner Form etwas bei Ihnen reinkommen als Aktionär und so weiter. Wie viel das im Jahr ist? Also wie viel könnte man eigentlich, wenn man die Cash-Position bei 200 Millionen belassen will, um sich auch Kaufmöglichkeiten nicht zu vergehen, wie viel Geld kommt im Jahr rein, was man in der Theorie dann zumindest ohne Cash hochzufahren in Aktienrückkäufe stecken könnte?
Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber im Prinzip Kaffee Bourbon schüttet meines Wissens relativ gut aus. Und bei den anderen Firmen, der Casa della Salute und so, geht durchaus natürlich auch mal wieder Geld rein, um das Wachstum dort zu forcieren. Was sie noch haben, Italgen, die Wasserkraftwerke, die sind kaum gehebelt. Also das heißt, da wird ein hoher Cashflow auch erzeugt. Auf der anderen Seite investieren sie da auch wieder in neue Solar- und Windanlagen, um das breiter zu diversifizieren. Aber kann ich nicht auswendig sagen, aber es kommt durchaus was rein. Also die letzten Jahre haben sie die Cash-Position ja einigermaßen gehalten und haben trotzdem ordentlich Dividenden ausgeschüttet.
Hm. Ja, aber da ist sicherlich nur das ein oder andere an Musik zu erwarten in dem Moment, wo das hochgefahren wird und das Unternehmen damit auch das Zeichen deutlich nach außen gibt. Naja, wenn es was mit 40% oder 50% Rabatt gibt, dann sollten wir eigentlich die Ersten sein, die zuschlagen. Und das würde ich mir vom Unternehmen hier noch wünschen und das dann eben entsprechend deutlich auch kommuniziert. Das soll es mal zu der Aktie gewesen sein. Und wir gehen jetzt im Grunde genommen einen Schritt weiter hin in das ganze Immobilienportfolio, was ich mir mal aufgebaut habe. Zunächst mal für meinen Vater, dann das Konto hier übernommen habe und wo jetzt 19 Aktien im Moment drin sind, weil der Energiesektor ja im Grunde genommen leer gekauft wurde. Da hatte ich zwei Positionen drin, einmal Atlantica und zum anderen die Encarbis. Beide wurden dann irgendwann weggekauft. Und ich habe dann irgendwann, nämlich im Januar, die 2G Energy auf Grundlage einer Sendung mit sowohl dir als auch mit Jonathan gekauft und hier im Bestand gehabt. Die Reise mit dieser Aktie war schon so einigermaßen wild. Wir können ja nochmal gucken. Gekauft habe ich am 22. Januar. Das ist dann eben hier ungefähr auf diesem Niveau. Gekauft habe ich für 24,70. Und seitdem hat der Kurs sowohl schon mal um 60% zugelegt auf seinerzeit 39 Euro. Aber von diesen 39 Euro dann in der Spitze, die Spitze ist noch gar nicht so lange her, das war am 21. November, auch auf unter 26 Euro verloren. Von daher schade, dass wir die Sendung nicht vor 2 Wochen gemacht haben, weil dann der ein oder andere von euch möglicherweise günstiger hätte einsteigen können. Denn die Aktie hat sich dann ja auch relativ schnell wieder auf 32 berappelt. Aber was war da in den letzten Monaten bei 2G Energy los und was machen die eigentlich?
Also 2G Energy ist ein Hersteller von Blockheizkraftwerken, von Großwärmepumpen, in diesem Themen unterwegs und dort hatten wir im ersten Halbjahr einen richtigen Lauf. Also der Umsatz lag im ersten Halbjahr um 30% über dem Vorjahreszeitraum. Also eine deutsche produzierende Firma, die im ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum von 30% beim Umsatz hinlegt. Das Neuanlagengeschäft ist sogar um 55% gestiegen. Der Service um 12, ja. Das ist richtig gewachsen und gleichzeitig kam eine Hoffnung dazu. Und da werden wir nachher noch ein bisschen mehr dazu hören oder werde ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und zwar das Thema Datacenter. Die brauchen alle, weil das sind ja enorme Verbraucher von Energie. und die brauchen alle oder fast alle haben die Auflage, dass sie einen abgeschlossenen Energiekreislauf haben müssen, dass sie ihr eigenes Kraftwerk quasi dazu haben müssen. Und die brauchen im Prinzip konstant 24/7 Energie. Und wenn die jetzt zum Beispiel dann alternative Energien mit dazu nehmen, also Erneuerbare dazu nehmen, die schwanken wieder, dann brauchen sie wieder Gerätschaften wie die Blockheizkraftwerke von 2G, um das Ganze auszugleichen. Oder wenn die mit Gas etc. betrieben werden, brauchen die im Prinzip Gerätschaften, die wie Blockheizkraftwerke, die aber oder Maschinen, die im Prinzip wo der Strom quasi, wo aus Gas quasi Strom komplett produziert wird, und zwar 24/7. Und da haben sie eben auch Gerätschaften im Angebot. Und diese Hoffnung, dass Großaufträge aus diesem Datacenter-Bereich kommen, in Kombination mit den super Zahlen, die sie vorgelegt haben, die haben ja durch dem Kurs einen richtigen Lauf gegeben. Aber was dann kam, eine Sache war klar, das haben sie auf der Hauptversammlung in Ahaus war die, da war ich auch auf der Hauptversammlung vor Ort, und da haben sie das Ganze im Juni war das schon gesagt, sie müssen endlich ein neues ERP-System einführen. Und das Ganze ist fürs dritte Quartal geplant. Und bei dieser Einführung haben sie erstmals 2 Wochen komplette Betriebsferien an den deutschen Standorten gemacht und haben in 2 Wochen diese Software aufgezogen und die Sachen umgestellt. Es lief weitestgehend glatt. Der einzige Punkt war, sie hatten Probleme, was Ersatzteil- und Servicegeschäft geht. Nach außen ist das alles inzwischen gelöst. Intern sind so die letzten Sachen jetzt am Ausbügeln. Aber das Ganze hat ihnen im dritten Quartal Umsatz gekostet, weil sie natürlich entsprechend die Servicegeschichten nicht fahren konnten. Und dieser Umsatz ist auch weg, der ist nicht erstmal wiederzuholen. Und das zweite Geschichte, die dazu kam, war, dass es in Deutschland bei Biogasanlagen da zu einer Verzögerung kam. Auch da werde ich nachher noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Und dadurch verschiebt sich Umsatz von 2025 in 2026. Und es hat dazu geführt, dass das dritte Quartal zum ersten Mal seit langer, langer Zeit ein Quartal mit Minus war.
Also nur mal zur Klarheit, der Umsatz ist nicht so richtig weg, der kommt nur später.
Genau, bei den Biogasanlagen kommt er später. Der Umsatz, was Service war, die 2, 3, 4 Wochen, die sind komplett weggefallen. Und das ist natürlich margenstarker Umsatz, ja. Der ist im nächsten Quartal wieder da. Aber das, was weg ist, holt sich jetzt nicht in den nächsten Wochen dann gleich auf, weil du hast ja nur ein gewisses Servicepersonal etc. Die Folge ist, dass sie eine Umsatzkorrektur oder die Prognose für dieses Jahr von 430 bis 440 Millionen auf 380 bis 400 Millionen runtergenommen haben. Das ist immer noch 7% Umsatzwachstum. Also das ist ja immer noch eine ordentliche Hausnummer. So, und dann hat man noch eine Geschichte, als vor 5 Wochen oder so die Gewinnwarnung kam, hatten sie noch keine Idee, ob neue Umsätze aus der Ukraine kommen. Zur Info, die Blockheizkraftwerke sind, sie nennen das Containerwise, das heißt, in so einem LKW-Container kriegst du ein so ein Blockheizkraftwerk rein. Und im letzten Jahr hatten sie vor allem im Q4 und ich weiß nicht, ob auch ein Teil im Q1 noch abgerechnet worden sind, große Aufträge für die Ukraine. Weil das ist ein Blockheizkraftwerk ist eine schnelle Möglichkeit, um Energie- und Wärmeversorgung vor Ort auf die Reihe zu bekommen. Du kannst es auf dem LKW backen, du fährst es dezentral dorthin, wo es gebraucht wird. Und wenn irgendwo eine Rakete ein größeres Kraftwerk oder eine Infrastruktur zerstört hat, kannst du es damit wieder schnell, zumindest notdürftig, aber auch schnell aufbauen und wieder für Wärme und für Energie an einem Ort sorgen. Und diese Aufträge, da hat man eigentlich erwartet, dass es noch weitere gibt, und die waren ausgeblieben. Und das hat sich jetzt geändert und darum auch wieder dieser Ring nach oben. Nämlich am 11. September gab es dann eine neue Ausschreibung, und zwar einmal von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und dann von einem UN-Werk. Dort gibt es, läuft im Moment die Ausschreibung, die müsste jetzt so in den ersten Dezembertagen dann durch sein. Und das ist eine relativ kurzfristige Lieferung von neuen Blockheizkraftwerken. Also dieser Ukraine-Umsatz, den man gedacht hat, dass er jetzt nicht mehr kommt, aber im Vorjahr da war, der kommt nun doch. Und das hat dann im Prinzip auch zur Gegenbewegung gesorgt. Das wurde am 24. November auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt kommuniziert und wurde auch mit einer Pressemitteilung am Morgen quasi kommuniziert. Und das hat eben den Kurs wieder hochgebracht. Aber auch im dritten Quartal war der Auftragseingang ohne Ukraine plus 30% im Vergleich zum dritten Quartal 2024. Also die Produkte von Zweige Energy, die sind gefragt und die werden in vielen Bereichen gebraucht. Die werden gebraucht, um im Prinzip unser Stromnetz zu stabilisieren, um das Stromnetz auch in den USA zu stabilisieren. Dort teilweise Demand Response nennen sie es dort. Also wenn im Prinzip das Stromnetz ausfällt oder die Versorgung ausfällt, dass so quasi, bei uns würde man sagen Notstromaggregat, aber mit deutlich höheren Laufzeiten, als man bei uns ein klassisches Notstromaggregat hat. Sie werden gebraucht, um in den Datacentern die Energie zur Verfügung zu stellen und überhaupt die zu betreiben. Sie werden in Osteuropa gebraucht. Also es gibt so viele Bedarfsgeschichten, wo die eingesetzt werden. Und deshalb ist für 2026 dann auch mit dem Umsatzanstieg auf 440 bis 490 Millionen zu rechnen, mit EBIT-Marge von 9-11%. Also dort wird dann auch wieder ordentlich Geld verdient. Und ihr Ziel ist weiterhin langfristig mit mindestens 10% pro Jahr zuzüglich Inflationsrate zu wachsen, also da richtig weiter Gas zu geben. Und können vielleicht kurz noch darauf eingehen, was die fünf Megatrends im Link erklärte. Das eine ist Biogas, das ist auch noch ein Thema, was sehr spannend wird, was im Moment erstmal für ein bisschen Verschiebung gesorgt hat jetzt, aber was passiert bei den Biogasanlagen? Bisher ist es so, dass das Gas, das in den Biogasanlagen produziert wird, einfach in die Blockheizkraftwerke reingegeben wird und es wird Wärme und Strom produziert. Künftig ist jetzt aber, also die gibt es eine, ich glaube europaweit oder deutschlandweit, eine Änderung, die dazu führt, dass du dieses Gas nicht einfach 24/7 raushauen darfst, sondern dass es dann eingesetzt werden soll, wenn im Prinzip die anderen alternativen regenerativen Energiequellen wenig Leistung bringen und gleichzeitig aber ein hoher Energiebedarf da ist. Also vor allem in den Morgen- oder in den Abendstunden. Das heißt aber, dass viermal so viel Geräte gebraucht werden. Also wir brauchen künftig deutlich mehr Blockheizkraftwerke, die an den Biogasanlagen gebaut sind, weil sie nur noch eine Viertel der Zeit laufen dürfen, aber im Prinzip dann die vierfache Menge eben gleichzeitig läuft, um so das Stromnetz quasi zu stabilisieren. Dann ein Riesenwachstumsthema ist das Thema Großwärmepumpe. Da haben sie in den Niederlanden ein junges Ingenieurteam übernommen. Dieses Jahr werden sie erstmals im Bereich Großwärmepumpen etwa 10 Millionen Umsatz machen. Nächstes Jahr sind 20 und übernächstes Jahr 45 Millionen geplant. Also wir reden hier in dem Segment von 100% Wachstum per anno auf noch überschaubarem Niveau. Aber das Niveau wird deutlich höher gehen. Dann weiteres Thema Gasreservekraftwerke. Dort ist es so, dass die Bundesregierung die ursprünglichen Werte reduziert hat, aber es sollen 10 Gigawatt Gasreservekraftwerke geben und die sollen aber wasserstofffähig sein. Das ist eine Geschichte, was 2G sehr gut kann und ein guter Teil wird eben mit Gasmotoren gemacht werden und da will sich 2G einen ordentlichen Umsatz davon holen. Dann haben wir die Geschichte Ukraine gehabt und eben der fünfte Punkt, das sind die Datensender. Und man muss dazu sagen, dass 2G Energy bei den Datensendern, der Pablo Hofelich, der Vorstand, ist gerade in den USA unterwegs. Sie sind bei zahlreichen Projekten auf der Longlist und die Projekte gehen dort in Größenordnungen, die mehrere hundert Megawatt betragen. Im Moment liefert Zweige Energy 250 bis 300 Megawatt pro Jahr. Das heißt, dort sind einzelne Projekte, die schon, die großen Projekte, die in Richtung Jahresumsatz gehen. Das Ganze wird nachher nicht auf einem Jahr abgerufen, sondern das, wenn jemand, sagen wir, 150 Megawatt macht, dann wird es halt mit 3x50 Megawatt abrufen, ja. Aber das kann die Auftragsbücher richtig füllen. Bis es dort erste Aufträge gibt, dürfte es Ende zweites Quartal oder Richtung zweites Quartal nächstes Jahr auf jeden Fall werden. Aber wenn dort ein Auftrag gemeldet wird, dann wird der Kurs natürlich einen richtigen Schub machen. Zumal der Auftrag laut Aussage vom Finanzvorstand relativ oder einfacher abgewickelt werden kann. Weil wir müssen uns vorstellen, die normalen Aufträge, die 2G macht, sind relativ individuell. Also die haben Ingenieure, die schauen dann mit zum Beispiel den Stadtwerken vor Ort oder mit den Biogasanlagenbetreibern, welche Konfiguration muss das haben, welche Anlage passt genau zu dem Bedarf. Und die Anlage wird dann individuell erstellt. Wenn aber jetzt so ein Datacenter mit 100 Anlagen, die gleich sind, nebeneinander gebaut wird, dann können die quasi eine Art Fließfertigung machen und sie brauchen quasi nur einmal die Ingenieursleistung und können dann mechanisch diese 100 gleichen Dinge nacheinander abarbeiten. Und dafür haben sie auch Vorkehrungen getroffen. Sie haben in Heeg sich schon einiges an Grundstücken im Umfeld um ihre bisherige Produktion gesichert und sie werden auch dort jetzt im Prinzip die Anlagen oder die Produktionsflächen ausweiten, sodass sie da auch gewappnet sind.
So, von daher kann ich hier an der Stelle mitnehmen, dass ich mit dem Investment eben nichts machen muss. Es ist jetzt eben nicht immobil, aber es bleibt für mich jetzt immobil im Depot einfach liegen. Und zum Abschluss vielleicht nochmal deine Lieblingsfolie, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Eigenkapitalforum, Matthias.
Ja, genau, weil man einfach hier sieht, was die Produktdinge ist. Einmal eben Gas to Power, also wo man mit Gas imning, dann die Wärme, die kombinierte Geschichte, also das Blockheizkraftwerk, wo Wärme und Energie entsteht und dann der umgedrehte Weg der Wärmepumpe. Und diese ganze Spanne decken sie ganz sie quasi ab. Also das ist ihr großes Betätigungsfeld.
Ja. Und wir haben ja auch in der Ausgabe mit Lars Thomsen schon da auch darüber gesprochen, dass man den Energiemix hin zu Erneuerbaren bringen wird. Das wird sich einfach aufgrund der Kosten gar nicht vermeiden lassen. Aber natürlich ist auch klar, dass man außerhalb der beispielsweise der Sonnenscheinstunden und auch in den Phasen, wo der Wind mal nicht so bläst, wie man es gerne hat, Vorkehrungen treffen muss, dass weiterhin Energie bereitgestellt werden kann. Und das kann über Speichertechnologien geschehen, das kann aber auch über andere Stromangebote entstehen. Und von daher ist für mich hier im Moment kein Grund zu einem Wechsel da. Und bei der nächsten Aktie, da kann es dann eben auch sein, dass sogar ein Grund für einen Zukauf da ist. Und das Unternehmen, um das es jetzt gehen soll, heißt Energiekontor, ein deutscher Projektentwickler und auch Betreiber im Bereich erneuerbare Energien, die aber es eben so machen, dass sie projektieren und auch verkaufen, nämlich Wind- und Solarparks, aber gelegentlich eben auch einen Eigenbestand aufnehmen. Und man sieht ja an der Aktie, dass sie den einen oder anderen Ritt schon hinter sich hat, also aus den 10er-Jahren im Grunde genommen so rausgegangen ist, dass sie so bei 17 Euro dann stand und dann auf einmal einen spektakulären Kursaufschwung hingelegt hat bis Mitte 2022, wo sie auf knapp 100 gestiegen ist, um dann wieder den anderen Weg anzutreten, nämlich den gen Süden. Und da ist sie jetzt bei 34 Euro in etwa angekommen, notiert damit mit einer Marktkapitalisierung von im Moment etwa 480 Millionen Euro, hat ein Enterprise Value von 830 Millionen. Also da bekommt man zumindest den Eindruck, dass da eine Net Debt Position mit dabei ist, die ganz ordentlich ist. Aber wir reden hier eben über Energie. Da ist das Thema Verschuldung ohnehin relativ normal. Und was auch dazu geführt hat, dass der Kurs eine Reise nach Süden angetreten hat, Matthias, ist, dass beim Projektentwickler ja immer etwas passieren kann, was dann kurzfristig mal doof aussieht, langfristig nicht zwingend schlimm ist, aber schlimm werden kann. Nämlich Projektverschiebungen infolge von was auch immer da alles vorkommen kann, da kannst du uns gleich durchführen. Aber hier muss eben einem klar sein, dass im Gegensatz zu einer Encarbis, die ja das aus dem Projektgeschäft sich rausgehalten hat, hier auch ein Anbieter ist, wo man das Risiko oder wo man sich des Risikos einer Projektentwicklungsgesellschaft eben auch volle Kanne klar sein muss.
Genau, aber wir haben eben hier nicht nur einen reinen Projektentwickler, das ist ganz wichtig, sondern das ist das Besondere. Und dass Energiekontor im Gegensatz zu meinem Wettbewerber schon über Jahre hinweg mal, also jedes zweite Projekt quasi ist verkauft worden und jedes zweite ist in Eigenbestand überführt worden. Und das ist eine Besonderheit, vor allem, und deshalb, da kommt auch die Schuldenposition dann her und erklärt sich, wenn die Projekte in den Eigenbestand überführt worden sind, dann ist die Entwicklermarge nicht aufgedeckt worden. Also jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Projekt hat ein Volumen von 100 Millionen, würde für 100 Millionen verkauft werden können. 70 Millionen oder 75 Millionen war der Aufwand, den Energiekontor dort vorher mit diesem Projekt hatte. Dann wären 25 Millionen ihr Gewinn aus diesem Projekt. Wenn Sie aber jetzt hergehen und dieses Projekt in den Eigenbestand überführen, dann können nur diese 75 Millionen angesetzt werden. Und Banken sehen das und sind dann bereit, das Projekt mit 100% Fremdkapital zu finanzieren, weil sie die Entwicklerleistung, also das, was an Lohnkosten, was dort reingeflossen ist, nicht die harten Kosten, aber die Lohngeschichten, was da reingeflossen ist, das Ganze, oder die Arbeitsleistung, ja, das Ganze als Eigenkapitalersatz sehen. Und deshalb hat Energiekontor im Lauf der Jahre ein wunderschönes Portfolio aus Eigenbestand eben aufbauen können. Und den Cashflow, den sie daraus kriegen, den haben sie im Prinzip auch genutzt, um das Entwicklergeschäft, dann das Projektentwicklungsgeschäft auszubauen. Und man muss wissen, diese Verträge, also wenn man jetzt diesen Eigenbestand sieht, ist so, dass die meisten, ich glaube, Einspeisevergütungen dürften 15 Jahre sein. Ähnlich ist es bei vielen Stromlieferverträgen. Also es sind relativ lange Verträge und dementsprechend ist auch die Finanzierung langfristig darauf ausgelegt. Das heißt, es sind relativ kalkulierbare Ströme. Das Einzige, was ist, in diesem Jahr hatten wir jetzt ein Jahr, was relativ windschwach war. Das heißt, der Wind schwankt dann mal 10-20% im Jahr, der Windertrag. In anderen Jahren gibt es wieder deutlich höheren Windertrag, dann kommt wieder ein bisschen mehr rein. Aber vom Grundlegenden ist das ein relativ langfristiges, relativ planbares Geschäft. Und deshalb kann man das auch mit einer relativ langfristigen Fremdkapitalfinanzierung fahren.
Und jeder, der damals auch nur ein Video von Encarbis gesehen hat, mit den Vorständen, die hier zu Gast waren, der weiß, dass genau dieses Thema des Windwechsels immer etwas ist. Denn genauso, wie wir hier immer wieder sagen, Risiko ist immer an der Börse, ist Wetter eben auch immer. Und Wetter, und da liegt eben auch Schwankungen. Und das gehört eben einfach bei diesem Betrieb von den Anlagen dann mit dazu, dass man da eine gewisse Schwankungsbreite hat, die man aushalten muss.
Genau. Und es kam jetzt natürlich dann dazu, also man muss sagen, dass in den letzten Monaten natürlich Druck auf die Entwicklermargen war. Also wenn ich jetzt mal sehe, Energiekontor hat die letzten 12 Projekte, die sie in Eigenbestand übernommen haben, haben sie 8 davon komplett mit Fremdkapital finanzieren können, haben die Banken das die Entwicklermarge als Eigenkapital genommen. Heißt, in dem Fall war die Entwicklermarge auch über 20% etwa vom Wert. Bei 4 Projekten haben sie noch Eigenkapital mit einbringen müssen. Und es gibt natürlich auch immer wieder mal Verschiebungen, weil solche Projekte werden dann realisiert, wenn der Netzanschluss, also wenn sie verkauft sind, wenn der Netzanschluss erfolgt ist, wenn der Umsatz, wenn das Geld eingegangen ist. Und wenn es dann Geschichten gibt, die sowas vom Dezember halt noch in den Januar verschieben, dann kommt die komplette Gewinnrealisation aus so einem Projekt plötzlich im nächsten Jahr. So eine Verschiebung gab es von 2024 auf 2025 und nochmal so eine Verschiebung gibt es jetzt von 2025 auf 2026. Da spielen dann verschiedene Geschichten eine Rolle, wie in Großbritannien, wo sie einige Parks haben, wo was geändert wird, wie die Anschlüsse erfolgen. Das ist ein Thema, aber der Vorteil von Energiekondor ist, dass sie es aushalten können und wir als Anleger müssen uns an manche dieser Dinge auch gewöhnen. Eine andere Firma, warum auch im Prinzip auch der Kurs von Energiekondor mit ein bisschen unter Druck ist, wo das Ganze eben nicht, wo das Geschäftsmodell ein bisschen anders ist und warum ich die auch kurz mit erwähnen möchte, das ist nämlich die ABO Energy. Bei der ABO Energy ist es so, dass sie nur Projektentwicklung machen. Und die haben in den Tagen vorm Eigenkapitalforum eine massive Gewinnwarnung gebracht. Also wir sehen hier, die haben die Gesamtleistung von 445 Millionen, die erwartet waren für dieses Jahr, plötzlich mal auf 250 Millionen zusammengestrichen. Und das Konzernergebnis von 29 bis 39 Millionen plus mal auf 95 Millionen minus gedreht. Aber ABO Energy hat keinen Eigenbestand. Die möchten jetzt anfangen, mit Eigenbestand zu machen. Aber da gibt es noch zwei oder ein paar Unterschiede. Also das eine ist, Energiekondor hat schon Eigenbestand, der im Prinzip finanziert ist, der Cashflow bringt, der auch relativ, abgesehen wie gesagt, von den Wetterschwankungen, relativ verlässlich Ertrag bringt. Während eben ABO Energy diese Säule, diese sichernde, diese beruhigende Säule eben nicht hat. Ein Riesenunterschied ist noch die Bilanzierung. Aber, und jetzt kommt was Paradoxes. Normal sagt man, eine HGB-Bilanzierung ist häufig die konservativere. ABO Energy bilanziert nach HGB, Energiekondor nach IFRS. Bei IFRS ist es so, dass die Entwicklermarge erst komplett zum Schluss, wenn das Projekt verkauft ist und das Geld auf dem Konto ist, realisiert wird. Bei ABO Energy wurden Zwischenschritte schon realisiert. Deshalb auch der deutlich höhere Abschreibebedarf bei ABO Energy. Und deshalb ist es für ABO Energy auch schwieriger, Projekte im Prinzip jetzt mit Fremdkapital zu finanzieren und in den Eigenbestand zu übernehmen. Also die sind im Moment kräftig auf der Suche nach Eigenkapital oder nach Partnern, die das Ganze machen. Und aus der Ecke könnte für den Sektor auch die nächsten Monate noch weitere Unsicherheit kommen. Wenn wir die nächste Folie mal anschauen, da ist nämlich mal, haben sie hergeleitet, wie ihre Reduktion der Prognose zustande kommt. Es macht natürlich einen großen Unterschied, was an Rohmarge bleibt. Das ist schon mal, der Rohertrag ist schon mal extrem. Und dann kommen die Sonderabschreibungen. Das sind gerade mal 40 Millionen. Aber man darf nicht vergessen, ABO Energy hat 1400 Mitarbeitern und ich bin relativ sicher, dass hier eine Riesenrestrukturierung her muss. ABO Energy hatte im ersten Halbjahr 56 Millionen Euro Personalkosten. Mal der Vergleich dazu, Energiekondor hat etwa 370 Mitarbeiter, also feste, Aushilfen und freie zusammengerechnet. Die haben 14,9 Millionen Personalkosten im ersten Halbjahr. Also 14,9 Millionen bei Energiekondor versus 56 Millionen bei ABO Energy. Aber Energiekondor und ABO Energy haben nur unwesentliche Unterschied bei der Gesamtleistung im ersten Halbjahr. Nämlich bei Energiekondor waren es 171 Millionen, bei ABO 191 Millionen. Das heißt, sie haben einen extrem größeren Personalbestand. Und das wird jetzt im Prinzip eines ihrer Probleme, eine ihrer Baustellen. Und ich gehe davon aus, dass wir hier demnächst noch eine große Korrektur für Restrukturierungsaufwendungen sehen werden. Also ABO Energy deutlich riskanter und deshalb eher den Blick auf Energiekondor wenden, die im Prinzip das risikoärmere Play in diesem Segment sind. die eben diesen Eigenbestand haben. Und der Eigenbestand, sagen einige, ist über 40 Euro je Aktie allein wert. Also wenn sie das Projektierungsgeschäft quasi abspalten können, wenn wir zwei Firmen draus machen könnten, ist das eigentlich dieses Projektierergeschäft mit negativem Wert im Moment belegt. Und deshalb halte ich Energiekondor im Moment durchaus auf dem Niveau für eine interessante Investition.
Und dieses Thema interessante Option für ein Investment resultiert ja nicht nur aus der Betrachtung der ABO Energy, sondern eben aus den Möglichkeiten, die sich auch durch die Verschiebungen ins Jahr 26, ins Jahr 27 und auch ins Jahr 28 ergeben. Denn wenn man dann mal mit den Forecasts rechnet, dann wirkt das relativ schnell sehr auskömmlich, was dieses Unternehmen selber in den Bereich des Möglichen stellt, dass es auf Basis dieser neuen Umsätze und der realisierten Projekte dann verdienen wird.
Genau, also ich habe auf dem Eigenkapitalforum mit dem Herrn Sabo, mit dem Vorstand von Energiekondor, auch ein Gruppenmeeting gehabt und da nochmal deutlich nachgefragt, weil sie haben ein großes Ziel und das sind die 120 Millionen Earnings Before Tax im Jahr 2028. Und sie haben immer gesagt, es wird auf dem Weg dorthin. Unser Ziel ist, 2028 das zu erreichen. Und drumherum wird es immer wegen dieser Projektverschiebungen Schwankungen geben, mal ins eine oder ins andere Jahr. Aber Ziel ist es, diese 120 Millionen Earnings Before Tax zu erreichen in einem normalisierten Jahr. Und das bedeutet, wenn man mal die Steuern davon abziehen, dann sind wir irgendwo zwischen 80 und 90 Millionen, 80 Millionen wahrscheinlich irgendwas um den Dreh. Und wir haben eine Marktkapitalisierung im Moment von 470 Millionen. Und da sehen wir also schon, dass das eine sehr attraktive Relation ist, dass wir da also relativ ein KGV von irgendwo 8, wenn ich es jetzt, nee, 6, um die 6 irgendwo haben. Also das ist dann durchaus für 2028. Aber es wird Schwankungen dorthin geben und das Ziel muss natürlich auch erreicht werden. Aber er ist zuversichtlich, dass es erreicht wird. Vielleicht nur einige Faktoren, die eben auch da nach hinten verschieben. In Großbritannien zum Beispiel gab es eine Änderung, die jetzt eben auch zu Verzögerung geführt hat. Und da geht es nämlich um das Thema Termine und Kosten für die Netzanschlüsse. Und bisher war es so, dass das Ganze nach Reihenfolge der Anmeldung hat man dann einen Netzanschluss dorthin gelegt bekommen und so weiter. Und wir haben ein Riesenproblem gemerkt, weil die Hälfte der Projekte, die sich mal angemeldet hatte, inzwischen wegen den gesunkenen Tarifen oder Einspeisevergütungen quasi gar nicht realisiert werden. Also du kannst ja ein Projekt anfangen zu entwickeln und mal überlegen, wo sichern wir uns ein Grundstück. Du bewerbst dich um Einspeisevergütung etc., um diese ganzen Geschichten. Und dann siehst du, dir laufen die Kosten davon und du musst dieses Projekt am Ende ja nicht realisieren. Und in Großbritannien waren etwa die Hälfte oder noch mehr sogar waren Projekte, die einfach tot waren, die einfach nicht realisiert worden sind, aber in dieser Schlange drin waren. Und das war ein Dorn im Auge, weil nämlich die haben angefangen, Zuwege und Zuleitungen an Standorte zu bauen, die dann nie realisiert werden. Und deshalb haben sie eine Änderung gemacht. Diese Grid-Reform führt dazu, dass jetzt ja wahrscheinlich im zweiten Quartal 2026 es dann erst wieder weitergeht mit den Anschlüssen, aber danach die Anschlüsse wieder schneller kommen. Also kurzfristig eine Verschiebung. Langfristig führt es aber dazu, dass Energiekondor, die ihre Projekte weiter durchgezogen haben, quasi weiter nach vorne rutschen und dann im Prinzip Sachen eben vorgezogen werden. Aber das geht Richtung 27, 28, wo diese Sachen wirksam werden. Ansonsten ist ja noch ein Riesenthema negative Strompreise in manchen Situationen. Ist ja auch eine Sache, die belastet. Dort ist Energiekondor dabei, eben auch mit Batteriespeicher das Ganze zu machen. Das ist also ein Weg, der in den nächsten Jahren deutlich interessanter wird. Aber da blockieren im Moment gerade die Netzbetreiber noch ein bisschen. Das Thema nennt sich da Graustrom. Also im Prinzip, dass du eine Batterie effizient betreiben kannst, wenn du zu negativen Zeiten auch Strom aus dem Netz nimmst oder zu günstigen Zeiten und einspeicherst und zu höheren wieder rausgibst. Das ist auch noch eines der Themen. Und ja, dann natürlich haben sie einen Hebel noch, was im Moment noch schwierig ist, gerade Anlagen aus China hier einzusetzen, weil dort die Zertifikate noch fehlen. In einigen Ländern geht es schon, in Deutschland ist es im Moment wohl noch relativ schwierig. Aber das ist auch noch so eine der Baustellen der nächsten Jahre.
Ja, aber insgesamt sieht es nach einem spannenden Investment aus, was in der Tat bei dem Thema, was im Moment eben eine große Rolle spielt. Und da auch nochmal der Rückgriff auf die zwei Gespräche mit Lars Thomsen. Energie ist eben das Thema. Wir haben hier ein Unternehmen, was im Bereich Wind, was im Bereich Solar aktiv ist, was auch dieses Thema der Rückeinspeisung dann eben sehr gut machen kann und dafür sorgen kann, dass der gesamte Energiemarkt effizienter ist. Ich bin sehr gespannt, wie lange sich in diesem Bereich wirklich auch diese Pioniergewinne, die im Moment möglich erscheinen, ich bekomme dafür Geld, dass ich Strom abnehme und bekomme dann 12 Stunden später auch wieder Geld dafür, dass ich ihn wieder abgebe. Ich bin persönlich der Meinung, dass sich diese Differenzen relativ schnell auch verengen werden, in dem Moment, wo da Wettbewerber auf den Markt kommen. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Und Geld soll dann eben auch mit der Aktie verdient werden. Und damit ist es jetzt eben die Position, die dann wieder mein Immobilienaktiendepot auf 20 Werte bringt. Ich hatte beim letzten Immo-Aktien-Update gesagt, dass ich so 5.900 Euro übrig habe, oder ich bin mir ehrlicherweise nicht so ganz sicher, ob ich es gesagt habe oder ob ich es danach ausgerechnet habe. Es ist auf jeden Fall so, dass ich 5.900 Euro noch zu investieren habe. Das entspricht ungefähr 175 Aktien von Energiekontor, die ich hier kaufen kann. Und vor dem Hintergrund gebe ich hier jetzt eben mal die Order natürlich jetzt auch zu der Zeit, wo ich hier order, nämlich um 18.14 Uhr ist es jetzt am 1. Dezember, dann mit einem Limit, die 33,80 gebe ich hier mal mit an, werde dann zumindest darüber informiert, dass der Auftrag eingegangen ist, aber im Moment eben noch nicht ausgeführt, weil aktuell der Briefkurs eben bei 33,95 € ist, aber die Order besteht. Wir sehen sie auch hier unten und jetzt warten wir da einfach mal. Die Aktie hat eine gewisse Schwankungsintensität, also von daher gehe ich davon eigentlich auch aus, dass ich die, wenn ich heute, dann zumindest morgen zu diesem Kurs bekommen werde. Und dann gibt's nachdem in den Scalable Broker, auf dem ich jetzt hier gekauft habe, eben auch die anderen 19 Positionen übertragen wurden und ich so ein paar Anpassungen in meinem neuen Depot dann vorgenommen habe, dass ich euch in einer der nächsten Ausgaben dann auch mal das fertige Immobilienaktiendepot so vorstellen kann, wie ich ins Jahr 2026 reingehe, beziehungsweise möglicherweise auch noch in diesem Jahr die eine oder andere kleine Korrektur durchführe, denn es gibt ja da die ein oder andere Aktie, Hochtief, Strabag, auch im Online-Bereich sind ein paar Aktien sehr, sehr stark gestiegen, wo sich möglicherweise auch mal eine Anpassung anbietet. Dazu dann aber ja in einer anderen Folge mehr. Denn für heute, Matthias, sind wir da durch. Der Kauf ist jetzt eingestellt und ich sage zunächst mal danke für diese Ausgabe und für die Auskünfte zu Ital Mobiliare, zur Aktie von 2G Energy und natürlich zu Energiekontor und als kleinen Bonus dann eben auch noch die Risiken von der ABU Energy beleuchtet. Danke an dich.
Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
Und euch sage ich mein übliches Schlusswort. Bleibt einfach gesund. Im Moment ist es umso wichtiger, denn es scheint so zu sein, als ob eine einigermaßen intensive Grippe, Corona und sonst was Welle auch durchs Land weht. Seht euch also vor, wo ihr euch aufhaltet. Und wenn ihr merkt, dass es euch schlechter geht, bleibt vielleicht mal dann einen Tag früher auch zu Hause. arbeitet von zu Hause und kuriert euch vernünftig aus. Und wenn ihr gesund seid, dann könnt ihr vielleicht auch das eine oder andere Investment hier nachvollziehen. Itan Mobiliare habe ich heute genommen. 2G Energy muss ich ja nicht mehr kaufen. Energiekontor wollen wir mal sehen, dass das klappt. Vielleicht ist da für euch auch was dabei. Und wenn da was dabei ist, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Auch, wenn ihr Fragen habt. Und damit bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.